Frisch aus dem OP ist Michel zurück am Stammtisch, denn ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, ihn hat es leider böse erwischt in Bosnien. Wie es dazu kam, wie ansonsten diese Tour mit 15 anderen Gasgeflüster-Zuhörenden war und wann denn jetzt tatsächlich die Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt 2026 stattfindet, das erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ah, ist das herrlich. Ich fühle mich gleich viel besser.
Ja, ey, jetzt, Jan, ist er mir wieder reingedreht. Ich habe mein Bierchen schon aufgemacht und habe mir direkt den ersten Schluck reingezimmert. Habe gar nicht mehr auf Michel warten können. Wollte eigentlich klassisch sagen, so sitzen wir hier und können auch nicht anders. Denn der Michel ist schwer bandagiert, schwer gezeichnet. So viel kann man sagen. Und warum? Dazu kommen wir in der Folge. Direkt vorab, es ist tatsächlich traumatisch. So viel kann man sagen. Du kommst quasi frisch aus dem OP gehumpelt. Grund dafür ist unser zuletzt zurückliegendes Ereignis. Aber bevor wir das im Detail erzählen, erstmal ein paar allgemeine einleitende Worte. Auf jeden Fall schön, dich wiederzusehen, Michel.
Ja, Jan, die Freude ist ganz meinerseits, wie immer. Und ich habe vorhin in der Vorbereitung auf die Aufnahme noch überlegt, hey, Moment mal, wir haben uns jetzt ja tatsächlich, seit wir uns in Bosnien verabschiedet haben und ich den Heimweg auf mich genommen habe, nicht mehr gesehen, keinen Austausch mehr so richtig gehabt. Natürlich das eine oder andere Mal hin und her geschrieben. Aufgrund der Umstände, ne? Da war natürlich Pflichtprogramm von Jan, regelmäßig fragen, wie es mir denn so geht. Aber wir hatten keinen wirklichen Austausch und wir haben ja die Therapiesitzung, kann man fast sagen, hier mit dir zusammen am Gasgeflüster-Stammtisch fast gefehlt. Und besonders freue ich mich natürlich, weil wir wieder mal eine Folge zu zweit haben und es einfach sehr viel aufzuarbeiten gibt, was in den letzten zwei, beziehungsweise zweieinhalb, fast drei Wochen in Anführungsstrichen passiert ist. Also viel Wasser den Rhein runtergeflossen, viele Motorradanekdoten haben sich zugetragen, unabhängig voneinander. Und wir haben jetzt eine schöne Stunde vor uns liegen, in der wir uns hier mal so ein bisschen updaten und auf den neuesten Stand bringen können. Denn, du hast es angedeutet, ich bin hier so ein bisschen bandagiert, aber auch in Bosnien hat sich nach meiner Abreise noch so einiges zugetragen. Grüße gehen da schon mal raus an die ganzen Kriegsversehrten in Anführungsstrichen. Und ja, bin gespannt, was da noch alles passiert ist, nachdem ich den schönen bosnischen Hof in Gornji Vakuf Uskoblje verlassen habe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Wahrscheinlich, ich könnte es auf jeden Fall nicht besser. So viel kann man aber auf jeden Fall sagen. Es haben alle dann doch noch den Weg irgendwie nach Hause geschafft. Die einen oder anderen mehr bandagiert als die anderen. Auch ich habe es geschafft. Ich ganz heil. Nicht mal einen blauen Fleck. So viel vorab. Bevor wir aber über diese ganzen Details reden und vor allem auch deine abenteuerliche Rückreise, wie gesagt, nochmal ein paar organisatorische Sachen. Weil das war ein Event und viele weitere stehen ja aber an. Und das müssen wir jetzt nämlich droppen. Die Bombe wirklich droppen. Wir wurden so oft gefragt, was ist denn jetzt mit der Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt? Das Sauerland steht als Zielort schon fest, das genaue Hotel, wo wir unterkommen. Noch nicht ganz, da sind wir tatsächlich hier im Anschluss an diese Aufnahme, in hoffentlich den finalen Gesprächen, um hier ein schönes Paket für euch auch zu haben. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, ein Datum zu definieren. Und ich glaube, so spät war es noch nie, oder?
Nein, wir sind im Juni, das erste Juni-Wochenende, Fronleichnam am Wochenende, Feiertag in dem einen oder anderen Bundesland. Und das wird unser Ausfahrts-Event vom 5. bis zum 7.6., wie von dir angedeutet, ins wunderschöne Sauerland. Da freue ich mich wirklich riesig drauf, denn ich bin da zwar schon durchgefahren, aber noch nicht so richtig Motorradfahren gewesen. Also richtig, richtig coole Geschichte. Und da kommen wir direkt zum nächsten Vermerk an dieser Stelle, denn wir haben ja unterschiedliche Kommunikationskanäle neben unserem Podcast, in dem ihr jetzt gerade gehört habt, wann und wo es stattfinden wird. Wo? In der Region. Hotel, wie gesagt, fehlt noch. Aber wir haben ja noch unsere Exclusive-Gruppe, in die alle eintreten dürfen, die bei einer unserer Veranstaltungen dabei sind. Da wird sowas natürlich zuerst gedroppt und diese Woche ging der Newsletter raus, gestern war es, ja genau, 30. Oktober, da war dann auch schon mal die Ankündigung drin, wo wir denn und vor allen Dingen wann wir unsere Ausfahrt abhalten werden. Und wenn ihr da keine News verpassen wollt, denn es steht natürlich auch in den nächsten Wochen wieder so einiges an, dann unbedingt hier den Newsletter noch abonnieren, den Gasletter, wie er von mir so schön getauft wurde. Also jetzt hier unbedingt, wenn ihr das Handy gerade noch in der Hand habt, in den Shownotes vorbeisurfen und auf den Registrierungsklink klicken, dann könnt ihr euch quasi mit eintragen und seid alle 4 Wochen top informiert, was Neues ansteht. Und wenn ihr es dann schafft, bei einer Veranstaltung dabei zu sein, natürlich auch über unsere WhatsApp-Gruppe. Also hier großer Aufruf, seid nicht träge, meldet euch an, dann seid ihr rechtzeitig und meistens sogar früher als alle anderen Hörenden informiert, was hier bei uns zur Phase ist.
Zu den Shownotes, da findet ihr aber auch heute schon dann den, ich sag mal, Anmelde-Link zu der Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Wir sind hier nicht die Veranstalter, sondern ihr bucht da mal schön selbst euer Zeug, aber wenn ihr die Informationen dazu haben wollt, was genau, wie und wir euch auf dem Schirm haben sollen und ihr dann eben Teil dieser WhatsApp-Gruppe sein wollt, dann klickt ihr auf dieses Forms, wie auch immer, so heißt der, in den Shownotes, tragt dort mal euren Namen und eure E-Mail-Adresse ein und dann kriegt ihr nämlich nochmal auf jeden Fall von mir persönlich eine Einladung mit allen Informationen, sobald sie denn feststehen. Das heißt, ihr kriegt sie nicht irgendwie 10 Minuten, nachdem ihr euch dort angemeldet habt. Lasst mir mal ein bisschen Zeit und wir machen hier schon irgendwie immer relativ viel rund um den Podcast. Ich kann nicht jeden Tag 3 Stunden Gasgeflüster nur machen. Irgendwo muss ja die Kohle auch reinkommen. Aber Event, und dann schließen wir das Thema nämlich gleich auch ab, steht auch schon vorher wieder an. Einmal machen wir noch Werbung für unsere Gasgeflüster-Weihnachtsfeier am 6. Dezember zum Nikolaus in Darmstadt. Also auch dort, wenn ihr Bock habt, mit uns irgendwann 16, 17 Uhr auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt paar Glühbiere zu trinken, danach in Michels zweites Wohnzimmer zu gehen, nämlich den Ratskeller, dort auch ein bisschen Speis und Trunk auf sich zu nehmen und dann einfach mal zu schauen, wo der Abend endet, der kann uns gerne einfach schreiben, info@gasgeflüster.de und dann seid ihr mit dabei, dann kommt ihr auch in die WhatsApp-Gruppe und dann haben wir da einen wunderschönen Abend, wie vor 2 Jahren auch schon, mit Biergesprächen, Fachsimpeleien und vor allem ganz, ganz viel Spaß. Und Spaß ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem, worum es heute gehen soll. Nicht Michels Fuß, weil das ist eher spaßbefreit. Sein Klumpfuß, Michel, der kleine Klumpi jetzt. Klumpi Michel, sondern das, was davor passiert ist, weil das hat schon auch Spaß gemacht, das muss man mal ehrlich sagen. Das war auch geil für mich auch danach. Der eine Tag halt nicht so ganz. Aber fangen wir an. Bosnien, ihr habt in der vorletzten Folge gehört, unsere Anfahrt schon sensationell auf den beiden chinesischen Bikes, Xi Jinping und Mao Zedong, wie sie von uns getauft wurden, die uns da sicher hingebracht haben und dann nach der letzten Aufnahme ja auch nochmal so richtig krass ins Gelände gebracht wurden. Das war ja für uns der Tag 1, aber bevor wir da anfangen, muss ich nochmal auf eine Sache eingehen, weil das war wirklich sensationell. Also ein paar Momente neben den vielleicht jetzt so unschönen hatten wir, die auch wirklich vom Schicksal nicht besser hätten gezeichnet werden können. Und das war vor allem unsere Ankunft, Michel. Denn du erinnerst dich noch, wie wir auf den beiden Motorrädern wieder nach 5 Stunden Fahrt bei Enduro Spirit am Hotel ankamen, oder?
Absolut. Und das war ja wirklich eine ganz verrückte Geschichte. Denn wir rollen mit unserem Moped da auf den Hof, wie im letzten Jahr auch. Und letztes Jahr war aber eigentlich, ja, war das keine besondere Situation, will ich jetzt mal sagen. Wir sind angekommen, da kam der Albert, hat uns begrüßt, hat gemeint, wir lasst uns doch die Mopeds irgendwie so ein bisschen hinter das Hotel stellen, damit die da gut geschützt sind. Diesmal war es aber anders, denn es stand schon die erste Gruppe mit Bierchen in der Hand auf dem Parkplatz und hat uns da in Empfang genommen. Und das Verrückte an der Geschichte war, wir sind, ich glaube, wann waren wir da? 17 Uhr? Ziemlich genau 17 Uhr. Und innerhalb von einer Viertelstunde ist mehr oder minder die gesamte Gasgeflüster-Crew da eingerollt. Und es war wirklich ein Wiedersehen und direkt bierlaunige Atmosphäre da. Also, es war wirklich hoch emotional und hat so ein bisschen schon ein Gefühl dafür gegeben, was in den nächsten Tagen passieren wird und was es einfach auch für eine entspannte Runde sein würde. Also muss ich sagen, hat sich mir auf jeden Fall sehr, sehr emotional und warm ins Gedächtnis eingebrannt. War ein Mega-Empfang. Wie hast du es empfunden?
Absolut genauso. Es war super krass. Also am Anfang war ich noch so völlig überfordert, weil wir hatten ja wirklich 4 sensationelle Tage auf diesen Motorrädern mit krassen Eindrücken, auch an diesem letzten Tag nochmal. Es wurde zwar am Ende richtig zapfig, richtig kalt. Wir haben dann auch nochmal so ein Foto gemacht, ey, das musst du mir übrigens immer mal noch schicken, vor irgendeinem vermeintlichen Denkmal uns dahin positioniert, mit den Armen hoch auf den Motorrädern, bis wir irgendwann festgestellt haben, dass es A, Kamera überwacht war, B, man dort gar nicht hätte hinfahren dürfen und C, während wir so die Arme so hochreißen auf diesem Foto, im Hintergrund, das kein Mahnmal ist, sondern eine Jesus-Statue, Vom Jesus, der auch die Arme so hoch hängt. Und ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Radikalchristen jetzt noch irgendwie unsere Kennzeichen aufgeschrieben haben und jetzt bei Vouch bzw. CF-Moto auf der Matte stehen, weil sie denken, wir würden dort wohnen und irgendwie uns mit Mistgabeln von Hof jagen wollen. Auf jeden Fall unter diesen Eindrücken stehend kamen wir dort angefahren und ich war noch so im Kopf noch gar nicht so richtig auf das gefasst, was du dort eben geschrieben hast. Aber dann hast du es eben auch gesagt. Du kommst an, einige bekannte Gesichter, einige habe ich aber auch noch nie gesehen und trotzdem direkt, hallo, hier und zack und Bierchen, alle begeistert Motorrädern und Wahnsinn, ja, dann kamen die Leute eben aus Franken, aus der Schweiz, aus Berlin, aus, wo kommt denn der Hightower nochmal her, irgendwo aus Norddeutschland, aus Hessen.
Ja, 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 da kommt ja auch quasi und, aus NRW, ja, 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 genau.
Genau, und alles trifft sich dort vor Ort und das war so geil und wie du schon gesagt hast, die Endorphine, man kennt sie vielleicht noch aus den letzten zwei Enduro-Folgen, die es hier auch auf dem Podcast gibt, die waren auf jeden Fall sofort wieder da und waren auch trotz Fraktur bei dir jetzt und bei einer anderen Person immer die ganze Zeit dort. Wir hatten direkt einen super geilen ersten Abend dort. Der Albert kam da eben auch an und mittlerweile ist es ja wirklich so, ich jetzt das dritte, du das zweite Mal dort. Der ist ja auch einfach super herzlich, direkt in den Arm genommen und man hat das Gefühl, man ist einfach wieder bei Freunden angekommen. So war zumindest mein Eindruck. Das Wetter war da ja noch so ein bisschen bedeckt und ich dachte schon so, uiuiui, mal sehen, wie das wird. Das vorab, wir hatten dann eine komplette Woche voller Sonnenschein. Beste Bedingungen, teilweise ein bisschen kühl, aber sobald man da auf dem Moped saß, war es ja ganz hervorragend. Und was ich total geil fand, sowohl an dem Abend dann auch, als auch dann am nächsten Morgen, wieder das erlebt, was ich in den zwei Jahren davor auch erlebt habe und wo man dann aber so einen Rollenwechsel einnimmt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Letztes Jahr warst du ja sozusagen das erste Mal in diesem Gelände unterwegs. Ich dann schon quasi das zweite Mal, alter Hase, jetzt das dritte Mal. Und du merkst ja schon, wer das halt dann schon mal gemacht hat, wie das irgendwie so ist. Alle sind freudiger Erwartung, aber wie dann die Anspannung auch so steigt, schon so am Vorabend so ein bisschen bei den Leuten, die das noch nie gemacht haben, dann die Motorräder da erstmal auf dem Hof sehen, die Aufregung steigt und das ist dann so eine ganz besondere Stimmung, oder? Wie hast du es erlebt?
Ja, das war grundsätzlich schon am Vorabend eine ganz besondere Stimmung, muss ich sagen. Mal abgesehen von diesem positiven Vibe, den wir halt verspürt haben, weil wir halt quasi unsere Community dann um uns herum hatten. Also man hat halt gemerkt, so diese latente Aufregung, die da ist für das oder auf das, was da jetzt die nächsten Tage kommen möge. Und wir haben ja auch im Vorfeld immer mal wieder so Geschichten von Enduro Spirit Bosnia geteilt. Und man muss natürlich dazu sagen, da geht es ja dann auch schon teilweise grob zur Sache, wenn man sich bei denen auf dem Instagram-Account umschaut, ne, da fliegen die Mupps durch die Gegend, irgendwelche Leute kugeln den Hang runter. Und wenn man nur dieses Bild hat, ne, dann ist natürlich die Prägung eine doch sehr, ich will jetzt mal sagen, respektvolle, ne? Oder man hat vielleicht auch so ein bisschen Schiss davor, was einen da jetzt die nächsten Tage erwartet. Was man aber natürlich dazu sagen muss, es gibt da die Einteilung in den verschiedenen Gruppen, so wie wir das auch letztes Jahr gemacht haben. Es gibt natürlich die wirklich Erfahrenen, wie den Hase, der im Idealfall nur mit irgendwelchen Ex-Pros unterwegs ist, ne? Weil er halt jeden Hang und jede Gelegenheit irgendwie im Wheelie fährt. Und Albert ist aber tatsächlich, und auch Ivan, der da mit vor Ort ist, die kümmern sich am Anfang so ein bisschen um die neuen Schäfchen, die das erste Mal da diese Erfahrung machen und nehmen die dann auch an der Hand. Und dann hat man natürlich auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, ruhige und entspannte Ausfahrten dort. Aber das ist natürlich nichts für Social Media. Das kann man natürlich nicht, also das will man natürlich nicht zeigen, weil es dann natürlich sehr, sehr langweilig rüberkommt. Aber es ist tatsächlich eben für jeden was geboten. Und was ich zu diesem ersten Abend ja auch noch dazu sagen muss, wir hatten ja, wie gesagt, unterschiedlichste Kaliber dabei. Viele haben das erste Mal gemacht, zum Beispiel Ingo und Dustin, die da das erste Mal dabei waren, Vater und Sohn gespannt, ne? Wo der Sohnemann deutlich aufgeregter war als der Papa und der das halt auch irgendwie gefühlt so ein bisschen cooler genommen hat. Ein bisschen abgebrühter der Papa, glaube ich, gewesen. Und wir hatten noch ein anderes Vater-Sohn-Gespann und zwar Carsten und Nikolas. Und man muss dazu sagen, Nikolas, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, ist, glaube ich, 8 Jahre alt und ist richtig, mit seinem Wettbewerbskrosser dahin gekommen, um da mitzufahren mit deutlich kleineren Rädern. Und ich mich schon gefragt habe, wie geht das denn überhaupt, ne? Und die waren natürlich auch völlig on fire und aufgeregt. Und der Carsten irgendwie das erste Mal seit, was hat er mir erzählt, seit 2013 richtig auf dem Motorrad gesessen. Zwar Ex-Motorrad-Rennfahrer und auch Entwicklungsfahrer bei Pirelli, aber natürlich, wenn du so lange nicht auf dem Motorrad gesessen hast und was zum allerersten Mal macht, denn das war sein erstes Enduro-Event, dann bist du natürlich, ja, on fire. Und noch Besonderes, die Situation, der kleine Sohnemann halt einfach dabei, der schon im Vorfeld, das fand ich halt einfach so goldig, gemeint hat, du Papa, wenn das nicht so richtig klappt, ist nicht so schlimm, ich gehe in die fortgeschrittenen Gruppe, du kannst zu den Anfängern gehen, mach dir keine Sorgen, du musst dir da keinen Druck machen, so, ne? Einfach richtig, richtig cool, so, ne? Und in dieser Gemengelage sind wir dann ja morgens da raus zum ersten Start des Tages und wir haben uns ja von Albert, das war ja auch so ein bisschen so eine etwas schiefgelaufene Aktion, für unsere Reise-Enduros bzw. Abenteuer-Mopeds eine Runde zusammenstellen lassen. Und der Rest ist ja dann quasi auf den Betas Richtung Gelände gestartet. Und da war schon sehr, sehr viel Aufregung in der Luft, das muss man schon sagen. Und ich kann das auch nachfühlen, so, ne? Ich habe dann direkt auch dieses, ne, so leicht ein Kloß im Hals, ne? Man ist halt irgendwie so ein bisschen angespannt, weil das halt das erste Mal passiert. Also ich konnte das schon sehr gut nachvollziehen und nachfühlen, wie es beim letzten Jahr bei mir das erste Mal da passiert ist.
Total, ging mir genauso und vielleicht zu der Geschichte um Nikolas und seinem Vater Carsten vor allem. Ihn habe ich am Vorabend kennengelernt, das erste Mal so und du kanntest ihn ja schon von der Reise nach Macau und du hast es angesprochen, der Rennfahrer ist irgendwie Alpe Adria gefahren, was weiß ich nicht alles, ja, und du merkst, der hat Benzin im Blut, der weiß, wovon er redet, auch wenn er jetzt 12 Jahre tatsächlich nicht mehr auf dem Moped saß und wirkt aber so als komplett abgebrühter Typ. Und hat auch Road Racing betrieben, ne? Ist Horize und sowas gefahren, wenn ich das richtig in Erinnerung oder richtig mitbekommen habe.
Also Hoschitze, ganz an dieser Stelle muss ich direkt eingrätschen, das heißt Hoschitze, der Tscheche sagt Hoschitze, ganz krasser Sprachfehler, den quasi immer alle machen, Horice, nein, das heißt Hoschitze. Da ist nämlich ein Hatschek über dem R und dann spricht man das aus wie ein SCA, Hoschitze. So.
Es sei mir verziehen, ich werde mir das aber trotzdem nicht merken können. Auf jeden Fall hat er diese Erfahrung schon gemacht und du denkst, okay, den kann doch gar nichts mehr schocken. Und wir sprachen am Vorabend so drüber, ja, nee, ist kein Problem. Und wenn es dann halt eine Stelle gibt, die er nicht kann, dann fährt er halt drumherum. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt so, also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich ihn jetzt mit Samthandschuhen so anpacken muss, ne? Und meinte so, ja, nee, das geht halt nicht. Also, ja, wie, das geht nicht. Dann sage ich, naja, du kannst an manchen Stellen einfach nicht drumherum fahren. Da geht's halt hoch. Und dann musst du da hoch. Und wenn du es nicht packst und hinfällst, musst du aufstehen nochmal hoch. So. Und dann lief das Gespräch aber ganz normal weiter und am nächsten Morgen saß er am Frühstück und sah wirklich nicht mehr so gut aus und sagte zu mir, also Jan, was du da gestern zu mir gesagt hast, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und ich so, was? Also ja, nee, also er hatte für sich so den Plan, er fährt halt drumherum und jetzt sagst du, es geht nicht und hat er die Videos gesehen, wie soll er das machen? Und ich dann so, boah, okay, sorry, weißt du, eigentlich bin ich schon immer bemüht, ja, oder das Feedback auch bekommen, dass wir ja beide da immer auch sehr empathisch irgendwie drauf eingehen, auch an der Rennstrecke und so weiter, die Leute da jetzt in keiner Form zu verunsichern, das war überhaupt nicht mein Ziel, so, ne, aber auf einmal kochten halt die Emotionen hoch, ja, und dann war es ja so, wir mussten ja mit den Reise-Enduros nochmal los, um die richtig ins Offroad zu bewegen. Und als dann morgens aber alle da zum Umziehen gehen, sind wir da auch hingegangen an die Container, dann standen eben da die Betas, dann werden die ersten Motoren angeschmissen und du merkst halt einfach echt, Blutdruck im Durchschnitt direkt mal um 50 hochgegangen bei allen, so Spannung in der Luft. Und ich muss dann sagen, dann hat bei mir auch so richtig die FOMO gekickt. Ich hatte so richtig das Gefühl, fuck, jetzt will ich da auch mit dabei sein, so. Weil ich dann irgendwie so angesteckt war. Ich war dann irgendwie auch so wieder aufgeregt. Und was man aber auch krass gemerkt hat, zum Beispiel Stefan, der war ja jetzt auch das zweite Mal dabei, letztes Jahr das erste Mal. Wie sich das dann halt eben verändert, ne? Also letztes Jahr war der auch deutlich angespannter, jetzt wirkt er auf mich immer auch noch aufgeregt irgendwie, aber er wusste ja, was auf ihn zukommt und er wusste, am Ende hast du es in der rechten Hand. Wir werden jetzt natürlich mit deiner Fußverletzung diese Aussage natürlich noch ad absurdum führen, weil du kannst natürlich so kontrolliert fahren, wie du willst, wenn es blöd läuft, läuft's blöd, so.
Ist original. Also,
ja, aber war jetzt in der Situation nicht so das Thema. Wir sind dann losgefahren, du hast es angekündigt, es hat mit der Routenplanung leider nicht ganz so geklappt, wir wollten schnellstmöglich auf Schotterwege, aber wenn du halt dein Navigationssystem nicht dreimal überprüfst, wie es die Route einschlägt, kommt's dann halt so weit, dass wir am Ende, ich glaube, was war es, 5 oder 6 Mal den gleichen Kreis gefahren sind, weil wir hin
und her mussten. Ja, 5 Mal, ich habe auch gerade daran gedacht.
Ey, und hier und da und wie auch immer, und wer dann aber die Bilder manchmal auch sieht von Enduro Spirit, oder auch bei uns irgendwie auf dem Kanal gesehen hat. Es gibt so eine Stelle, wo du mit den Betas hinfährst, so wilden Schotterweg, und dann bist du auf einmal über den Bergen mit Blick auf so einen wunderschönen Stausee. Und da ging es auch für die ganzen Beta-Gang hin, aber für uns halt eben auch mit den Enduro-Motorrädern. Und wir sind halt eine ganz lange Zeit dann irgendwie doch wieder Straße gefahren, war auch wunderschön und so weiter. Und dann so, ja, okay, da geht's jetzt wahrscheinlich hoch. Und das sag ich mal vorab. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es bestimmt eine Zertifizierung für Straßen, irgendwas sowas, ne? Das gibt's da garantiert nicht in Bosnien, weil es war, ohne Witz, noch auf dem Asphalt, die steilste Straße, die ich jemals in meinem Leben gefahren bin. Du erinnerst dich an das Stück, das ich meine.
Absolut, das war auch direkt das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, ne? Nachdem du jetzt gesagt hast, wir sind halt die ganze Zeit im Kreis gefahren und immer noch Asphalt und so. Wir sind ja da auch gefühlt stundenlang unterwegs gewesen, bis wir dann auf diese, ich sag jetzt mal, Passstraße gestoßen sind, die da in den Berg gehauen wurde, um zu dieser Aussicht, zu diesem Aussichtspunkt zu kommen. Und da ging es eben noch durch den davorliegenden Ort. Das Örtchen, ich habe jetzt nämlich gerade mal geschaut, wie dieser See heißt. Ich hatte nämlich den Albert dort oben extra nochmal gefragt, ne? Wir waren ja auf dieser Anhöhe, weißt du, das ist so 1500, 1600 Meter ist das, glaube ich, hoch. Und das ist der Berg Draschevo, hat er mir erzählt. Und der See ist der Rama-See. Also Ramsko Jezero heißt der wohl. Und das ist, so wie du es beschrieben hast, eigentlich das einprägsamste Bild, das man aus diesem Enduro Spirit Bosnia-Umfeld sozusagen kennt, weil die halt auch diese Drohnenaufnahmen haben das gemacht, damit eigentlich immer da hochfahren und Bilder machen und du guckst da quasi auf diesen mehrere hundert Meter unter dir liegenden Stausee, wie sagt man, türkisblau, ne, oder so, sagt man türkis, azurgrün, es ist ja eher so azurgrün oder so, ne, oder ist es azurblau, ich weiß es nicht, türkisgrün, azurblau, so rum ist es. Also es ist, genau, es ist türkisgrün ist die Farbe dieses Sees und du guckst da runter und wir hatten halt einfach unfassbares Glück mit dem Wetter, du hast es ja angesprochen. Auf der Hinfahrt hatten wir immer noch gedacht, ne, vielleicht regnet es irgendwie mal, weil die Zeit vorher war es ja quasi durchgehend nass. Und wir hatten dann wirklich perfekte Bedingungen. Ihr habt das ja in der vorletzten Folge schon gehört, dass wir da quasi auch im Mittelmeer noch baden waren. Und auch an dem Abend, wir haben ja dann auf dieser Passstraße noch Bilder gemacht und auch an diesem Aussichtsspot, ne? Und du guckst halt quasi auf diese phänomenale bosnische Gebirgslandschaft, hast dieses riesen Becken vor dir, wo dieser See drin liegt, ne? Und es ist halt einfach, da muss man eigentlich mit dem Enduro-Motorrad, also gar nicht mal mit der Soft-Enduro, so wie bei Enduro Spirit Bosnia, sondern da muss man einfach mit dem Motorrad mal hingefahren sein. Und da haben wir dann quasi auch die Erfahrung gemacht, dass man mit der Vogue und der CF Moto eben diese, ich sag mal, schon eher herausfordernden und groben Abschnitte relativ gut meistern kann und sind ja nicht nur diese Passstraße da hochgefahren, um dort diese Aussicht zu genießen, sondern sind dann ja tatsächlich da auch oben auf diesem Plateau unterwegs gewesen, da wo die anderen mit ihren kleinen Enduros gefahren sind. Und da hatten wir dann ja auch eine Situation, wo dann wirklich der Dreck geflogen ist und durch die Pfützen durchgeackert und irgendwann die Wege mehr oder weniger zu Single Trails geworden sind, wir dann unterwegs auch einen von diesen Guides getroffen haben, der uns dann noch gewunken hat, er kommt mit. Und ich habe gedacht, keine Ahnung, hat er jetzt nicht erkannt, dass er uns nicht verloren hat? Wir sind doch quasi auf eigene Faust unterwegs und dann da quasi durch den Wald geackert und irgendwann höre ich dann nur so über das Kado, Michel, ich weiß nicht, komm, lass uns lieber umdrehen, das wird mir jetzt dann doch zu heikel hier mit diesen großen Motorrädern. Also es war schon ein richtig, richtig wildes Erlebnis am ersten Tag für uns da unten in der Ecke noch mit diesen Reise-Enduros. Aber richtig wild wurde es ja tatsächlich für mich dann erst am zweiten Tag.
Aber zu dem Thema Reise-Enduros, um das vielleicht noch abzuschließen, weil wir das in der vorletzten Folge natürlich so nicht benennen konnten. Du hast es gesagt, wir sind dann damit so Single-Trails gefahren. Für mich überraschend, also die Moped, das ich dann in der Situation hatte, war die Vogue, du hattest die CF, du mit dem Chinesen-Reifen und ich mit dem Metzler, beide einfach überragend gut funktioniert. Bei mir war dann so auf der Vogue das Gefühl, oder wir hatten beide das Ding, ey, das Fahrwerk ist dann irgendwie nicht mehr so ganz so geil, wenn es so richtig hart wird. Und es wurde dann einfach so eng, dass ich tatsächlich dann die größte Sorge nämlich beim Drehen hatte, als wir auf diesem kleinen Single-Trail irgendwie umdrehen mussten. Und ich habe gedacht, es kann jetzt nicht wahr sein, dass wir hier so vogelwild durch die Gegend gefahren sind und ich das Ding jetzt beim Umdrehen hinschmeiße, weil es einfach rutschig, nass, Gras, alles war. Also eine vogelwilde Nummer. Und jetzt, um das dann abzuschließen und wir dann voll auf das Enduro-Fahren kommen, einfach noch der Hinweis für alle, die noch nie dort waren. Diesen Single-Trail, den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt fahren. Diese Passstraße da hoch, das war schon anspruchsvoll, aber das geht, das schaffst du mit jedem einigermaßen gescheiten Enduro-Motorrad. Und davor muss man aber auch
richtige sagen, ich glaube, die richtige Bereifung, muss man sagen, brauchst du da schon so. Ne?
Das
wir
stimmt.
Hatten jetzt diesen chinesischen Reifen, schlecht, den du angesprochen hast. Ja. Da hast du keinen Spaß.
Das ist so, aber davor, dieses Stück, das muss ich nochmal sagen, das hätten wir auch, hätte ich mit meiner S1000 fahren können. Also Straßen, wunderbar. Natürlich kann es dann mal sein, dass du entweder einen Hund hast, der neben dir herrennt und nicht so Bock hat auf dich, oder aber halt in der Kurve auf einmal wild Sand liegt. Das kann dir sozusagen passieren, davon ab, aber kaum Schlaglöcher, wirklich ganz hervorragende Straßen, keine Autos. Das hat sich also perfekt angereiht an diese vier wunderbaren Tage, die wir davor schon hatten. Und jetzt schließen wir aber das ab. Was wir aber jetzt schon mal direkt anbringen können, wir sind dann ja eben zur Mittagspause an diesen See gefahren und haben dort die anderen getroffen. Und auch hier wiederholen sich die Eindrücke aus dem letzten Jahr, oder? Also, du hast eigentlich in sau viel strahlende Gesichter gesehen. Einige, denen ging noch so ein bisschen der Stift, da hast du noch so ein bisschen gemerkt, so, ah, schon krasse Herausforderung, schon ein krasses Abenteuer irgendwie auch. Wird für die jetzt das Enduro-Motorrad der nächste bequeme Kuschelsessel? Wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall Emotion pur. Der Austausch super stark. Alle direkt hier schnack, 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 lalalala. Es hat einfach wieder verbunden, so viel kann man sagen, Begeisterung in allen Augen geweckt. Das war schon mal irgendwie richtig geil. Mich hat es total gefreut, als wir die dann mittags irgendwie auch alle gesehen haben. Es wurde dann natürlich wieder die Grillplatte aufgepackt. Ich als Vegetarier wurde wieder ein bisschen komisch angeschaut. An der Stelle aber Grüße raus an Lauri, den wir dort kennengelernt haben, der seit 12 Jahren Vegetarier ebenso ist, mit mir der Einzige dann dort vor Ort. Und wie es dazu kam, hat er ja dir erzählt.
Ja, das hat er tatsächlich. Er hat nämlich eine wilde Geschichte, also wilde Lebensgeschichte hinter sich. Ne? Wir saßen zusammen beim Essen und haben über dieses vegetarische Essen mehr oder weniger den Draht zueinander gefunden, ne? Weil er natürlich der Einzige war, der hat dann, ich glaube, wie so ein Bohneneintopf oder was hat er ja, bekommen.
Im Zweifel und kriegst du da immer halt Gemüse in Fett.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr lecker, so wie ich das verstanden habe. Und hab dann halt erzählt, was er quasi alles gemacht hat, ne? Dass er eine Ausbildung zum Bäcker hat und dass er bei der Bundeswehr war. Und auf diese Geschichte kommst du nämlich zu sprechen oder willst du hinaus, ist jetzt quasi, ich glaube, Hausmeister in so einer Jugendherberge, hat dann noch eine Ausbildung gemacht, nachdem er bei der Bundeswehr war. Und es war wohl so, dass er bei der Bundeswehr angetreten ist und dann morgens, ich glaube, am ersten Tag gefragt wurde, ob denn irgendjemand dabei sei, der Lebensmittelpräferenzen hat. Also im Sinne von vegetarisch essen möchte, vegan essen möchte, irgendwie Unverträglichkeiten, dies, das. Und dann hat er gemeint, okay, da war eine einzige Person, ich glaube, eine junge Frau, die damals dabei gewesen ist, die hat gemeint, sie sei Vegetarierin. Und dann hat er quasi in der Nacht drüber geschlafen und hat gemeint, ja, sie hat sich jetzt hier getraut und das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Und hat dann am nächsten Tag noch nachgereicht, so, ja, er ist jetzt auch Vegetarier. Und seitdem ist er Vegetarier. Und so geil. Hat quasi aus dem Nichts bei der Bundeswehr, also die Location, bei der du nie und nimmer davon ausgehen würdest, dass sich irgendjemand über seine Essgewohnheiten Gedanken macht. Vor allen Dingen, weil der halt genau weiß, okay, du bist halt irgendwie im Feld unterwegs und so. Und er ist auch bei der Infanterie gewesen und bist dann vielleicht froh, dass du überhaupt irgendwas zu essen bekommst, ne? Und gehst eigentlich so diesen Weg des geringsten Widerstandes und Lauri denkt sich, ach nö, ich werde jetzt Vegetarier. So, also wilde, wilde Geschichte und ansonsten auch, was er für ein Leben hingelegt hat, kann man einfach nur sagen, absoluter Respekt. War super cool, ihn da kennenzulernen und ich hoffe, wir treffen uns auch irgendwann mal wieder, vielleicht ja beim Motorradfahren und vielleicht ja bei einer unserer Ausfahrten. Ich hoffe, wir haben den Funken gelegt oder den Samen gesät, dass er jetzt hier quasi auch das eine oder andere Mal beim Grasgeflüster-Podcast reinhört, jetzt hier unseren Gruß hört und an dieser Stelle nochmal ein Reminder an den Start unserer Aufnahme, die Grasgeflüster-Podcast-Ausfahrt 2026 auf dem Schirm hat im Sauerland. 5. bis 7. Juni. Lauri, ich zähle auf dich. Ich hoffe, wir sehen uns dort spätestens wieder.
Dann muss er aber auch in dem Outfit erscheinen, mit dem er morgens immer zur Umkleide spaziert ist. Das war nämlich ein komplett knallroter Jogginganzug der Marke Sternburg. Der hatte einfach einen Sternburger Jogginganzug, mit dem er da über den Platz geschlendert ist. Wer es nicht weiß, ein klassisches ostdeutsches Bier. Ich würde mal sagen, das Oettinger des Ostens, so kann man es glaube ich nennen, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Ganz, ganz hervorragend. Kommen wir jetzt aber zum Motorradfahren. Und bevor wir auf Michels Horrorsituation zu sprechen kommen, es war schon echt eine wilde Situation, vielleicht erst nochmal so über die schönen Seiten, ne? Oder auch so die allgemeinen Gehabungen. Wir sind da nämlich gestartet und ich habe mir das ja noch ein paar Tage mehr anschauen dürfen als du da ein. Und sprechen wir über die absolute Nachwuchshoffnung, über Nikolas, der 8-jährige Junior, der da mit einer 65-Kubik-Maschine an den Start gegangen ist, mitsamt seinem Vater. Und es war unfassbar, wie das lief. Das war ultra krass. Er ist hinterm Guide hergefahren. Wir waren dann ja auch in der Gruppe. Guide Harry, auch einfach ein super süßer Typ, ne? Also das muss man grundsätzlich nochmal sagen. Das sind natürlich alles so richtige bosnische Dudes erstmal. Also
ich wollte sagen, süß ist an der Stelle vielleicht auch der falsche Begriff so, ne? Es ist
ja, komm ja noch drauf, komm ich ja noch drauf.
Völlig falsches Licht auf Harry.
Aber so vom Tenor her, ne, alle irgendwie auch bisschen Benzin im Blut, vor allem aber auch mal viel Bierchen drin, kippen und was weiß ich nicht, kommen dahin, können im Zweifel alle auch potenziell bei irgendeinem Inkasso-Unternehmen anheuern, das kaufst du denen so sofort ab, ja. Aber auch ein, oder vor auch von der Art, ne, man muss auch nochmal sagen, so die Fahrerbesprechung am ersten Morgen, die der Albert da gemacht hat, das ist halt auch einfach Stand-up-Comedy pur. Da werden so viele Klischees auch bedient, aber immer mit so einem Augenzwinkern und es ist einfach nur sauwitzig. Wir hatten auch einen bei uns in der Gasgeflüstertruppe dabei, der hat sich vor lauter Lachen gar nicht mehr einbekommen. Das war dann auch ein Running Gag während des ganzen Tages.
Er war halt ein bisschen der Sidekick von Albert in dieser ganzen Nummer. Ne? Das hat quasi Albert auch noch so ein bisschen mehr Zunder gegeben, hat mehr oder minder Öl ins Feuer gegossen. Ne? Ja. Macht das ja eh immer schon so ultra entertaining. Ne? Und ja. Alex hat sich halt einfach immer weggeschmissen, wenn Albert irgendwas gesagt hat. Und dann haben die zwei sich so gegenseitig hochgeschaukelt und der Albert hat den Alex dann so ein bisschen auch mit aufs Korn genommen. Also es war halt einfach extrem entertaining und ich habe noch gedacht, shit, ich hätte es nach dem letzten Mal wissen müssen. Ich muss beim nächsten Mal, wenn wir da irgendwie dort sind, bei dieser ersten Begrüßungsmoderation auf jeden Fall eine Kamera laufen lassen, weil das hat einfach Stand-Up-Comedian-Entertainment-Wert des Todes. Also Albert hier, ich ziehe meinen Hut. Richtig, richtig krass. Vor allem, man muss natürlich dazu sagen, das wirkte immer so authentisch und so ehrlich und so echt und er macht das ja aber jede Woche, ne? Also da kommt ja jede Woche kommt eine neue Gruppe und dann gibt es quasi diese Show, ne? Und es wirkt da aber alles oder es wirkt halt nie irgendwie ausgelutscht oder irgendwie
ja, nicht so wie wenn du sonst irgendwas, wenn du, ne, irgendwie bei so einem Touribus dabei bist, wo du weißt, der Reiseführer macht immer den gleichen Gag an immer der gleichen Sensationsstelle,
ja,
tut aber immer noch so, als wäre es ultra witzig und alle sitzen da, irgendeiner findet es auch tatsächlich witzig, die meisten sitzen aber nur da und schmunzeln irgendwie so ein bisschen peinlich berührt. Das war hier nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz, um dir diese bosnische Härte vielleicht auch nochmal so ein bisschen auszulegen. Also Moritz zum Beispiel war ja auch mit dabei, hatte wohl an irgendeiner Stelle so ein bisschen Probleme, kam nicht ran, kommt nicht weiter, denkt, fuck, was mache ich denn jetzt hier irgendwie? Und Harry kommt dahin, ey, was machst du? Hast du gebucht Motorrad laufen oder Motorrad fahren? Und das sind natürlich die Kommentare, die du halt bei sowas genau brauchen kannst, ja? Und umgekehrt aber sind es ja trotzdem total herzliche Menschen. Also wenn du jetzt wirklich nicht weiterkommst, irgendwie ein Problem hast, dann sind die ja da und unterstützen dich irgendwie auch. Aber ganz besonders auffällig war das halt eben bei Harry, der halt selbst auch, ich glaube, mindestens ein Kind hat, ich glaube sogar mittlerweile zwei, und halt den Nikolas aus meiner Sicht behandelt hat, als wäre es irgendwie so sein Sohn. Der war so fürsorglich für den, hat sich um alles gekümmert und war aber auch immer total beeindruckt gleichzeitig. Also seine erste Aussage war wohl so nach einer Pause, was macht dieses Kind? Weil er wohl so beeindruckt war von diesen Fahrskills. Und dieses Kind hat aber halt auch komplett rasiert. Also am zweiten Tag bin ich dann auch mal eine Weile hinterhergefahren und hab das gesehen. Und unnormal, wie der mit seinen 8 Jahren überall langgeballert ist. Also vielleicht ist es sozusagen das Schicksal oder wie soll man sagen, der Mut der Jugend, der jungen Leute, die vielleicht einfach noch nie so richtig aufs Maul gefallen sind. Vielleicht liegt es daran, dass der Schwerpunkt nicht ganz so hoch liegt. Also du fällst halt nicht irgendwie aus 1 Meter Höhe von deinem Moped da irgendwie runter, sondern irgendwie gefühlt nur von 30 Zentimetern. Ich weiß es nicht. Auf
und
jeden wiegst Fall
halt auch nur 35 Kilo und nicht 80 so, ne? Das muss man.
Aber in jedem Fall war da auch sehr, sehr viel fahrerisches Können einfach mit dabei. Dieser kleine Mann ist die Berge hochgefahren, dass es nur so geknallt hat, hatte dabei auch einen Spaß, eine Lebensfreude, die hat angesteckt und was ich da aber auch ganz besonders cool fand, dass auch bei diesem jungen Menschen trotzdem schon so auch eine Geduld, ein Miteinander irgendwie war, weil natürlich ist es dann in den Gruppen auch mal so, also der hat grundsätzlich jeden Berg geschafft. Ich glaube, es gab 2 Stellen, wo er das Motorrad mal auf die Seite gelegt hat oder so, aber der ist nirgendwo hängen geblieben, im Gegensatz zu uns alten Säcken sozusagen.
Das muss man unbedingt mit einordnen, so, ne? Wir haben jetzt quasi über ihn und seinen Schwerpunkt und die Körpergröße gesprochen. Man muss aber natürlich dazu sehen, ne? Diese Enduro-Motorräder, die haben ja ihre Form und Gestalt, um in bestimmten Geländeumständen perfekt voranzukommen, ne? Er hat natürlich auch ein 65 Kubik Enduro-Motorrad, aber alles ist viel kleiner, ne? Also, der hat ja keine Ahnung, weiß nicht, ob das 15 Zoll Vorderräder sind, ne? Wo du halt bei den Enduros, ich glaube, was haben die Dings? Auch 21? Ich weiß es gar nicht, muss ich jetzt hier, Schande auf mein Haupt, ich kann nicht sagen, was das für ein Vorderrad ist. Auf jeden Fall sind die ja deshalb so groß, damit du halt möglichst widerstandslos über Brocken, Steine etc. hinwegfahren kannst, ne? Und das, was für dich mehr oder minder mit dem Moped ein größerer Stein ist, ist für ihn ja mit dem Kleinmotorrad schon Brocken, so, ne? Das ist ja schon Felsen, ne? Weil das
ist so.
Die Verhältnisse ja ganz, ganz anders sind, ne? Und da hat er sich da wirklich absolut hervorragend geschlagen. Du hast es angedeutet, am zweiten Tag, als wir unterwegs sind, da sind wir einmal, nachdem wir durch diesen sehr, sehr schmalen, matschigen, parallel zum Hang verlaufenden Waldweg gefahren sind, ging es dann auch so eine steile Passage hoch, super, super felsig, da der Untergrund. Und da gab es eben auch eine Stelle, wo er halt einfach zweimal das Moped auf die Seite gelegt hat und Harry dann quasi ihm das Moped aufgehoben. Er hat natürlich dann auch wieder bessere Größe und so über diese Hindernisstelle hinweggefahren hat und er dann wieder drauf sitzen konnte. Aber das war wirklich das einzige Mal, wo mir das aufgefallen ist. Gut, ich meine, ich war auch nur einen halben Tag dabei, aber das ist eine andere Geschichte. Da hat er halt wirklich performt. Und um das auch nochmal so einzuordnen, die erste, an dem Tag, an dem wir los sind, die erste Auffahrt, die war ja auch schon recht mit grobem Schotter, beziehungsweise waren ja richtige Blöcke, ne, drauf, ne? Und ich weiß noch, wie ich halt einfach geschwitzt und geschafft habe, ne? Und wie es mir halt einfach die Unterarme, weil ich halt am ersten Tag wieder auf diesem Enduro noch etwas verkrampft war, ja, wie es mir die Unterarme und die Hände durchgeschüttelt hat und durchgeschlagen hat, ne? Wie ich gemerkt habe, wie mir die Unterarme zugegangen sind, weil ich halt einfach noch so unentspannt und verkrampft war. Und wie gesagt, für mich war das ja mit dem großen Motorrad eine kleinere Herausforderung als für ihn mit dem kleinen Motorrad. Und er da halt einfach souverän, immer ein Lachen auf dem Gesicht, kein Schweißperlchen auf der Stirn. Also, Nikolas und Carsten, an der Stelle auch nochmal großen Respekt an Carsten, der ja ewig lang nicht Motorrad gefahren ist, immer hinterher gefahren ist und das ja auch alles souverän gemeistert hat und am ersten Tag mittags ja schon gemeint hat, was ist denn das hier, wir fahren ja nur Feldwege, ich dachte, wir gehen Enduro fahren, so, ne? Also der hat sich da relativ schnell eingeschossen auf das Fahren und hat die Sache wirklich souverän gemeistert, also an der Stelle auch nochmal großen Respekt an dieses Vater-Sohn-Gespann.
Aber um das einzuordnen, weil er sagte, ja, hier Feldwege und so weiter, der erste Tag auch immer eine gewisse Findungsphase und es gab eine Person in der Gruppe, die einfach gesagt hat, boah, also ganz wild, das ist doch ein bisschen viel so. Und dann hat der Guide halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt den Vormittag easy. Mittags wurde dann gewechselt, die Nachmittagsaussagen vom Carsten waren dann komplett in die andere Richtung. Alter, scheiße, das ist richtig Enduro fahren so. Und für alle, die sich deswegen vielleicht auch Sorgen machen, also es wird natürlich darauf geachtet, dass alle irgendwie auch heile nach Hause kommen, hi Michel, irgendwie das Niveau finden, das sie auch brauchen. Und das war in dem Fall auch so, was ich eben noch sagen wollte zum Nikolas und das fand ich halt eben sehr, sehr beeindruckend, weil der halt das meiste doch immer easy geschafft hat und wenn nicht, der Harry dann doch einfach sehr, sehr herzlich und lieb war und ihm da immer süß aus dem Motorrad über den Stamm rübergetragen hat, über den er einfach nicht kam, weil das Motorrad viel zu klein dafür war, fand ich ihn beeindruckend. Wenn er jetzt mal warten musste, und er musste meistens warten, weil er halt direkt hinterm Harry hinterhergekommen ist und hinten dran wir halt alle Nasenbohrer die Motorräder fünfmal aufheben mussten, neu starten mussten, neu anrollen mussten, was auch immer, saß er da oben und hatte trotzdem die Geduld, wie alle anderen irgendwie auch. Und das auch wieder so das Thema, ne? Es ist jedes Mal beeindruckend, wenn du da Enduro fahren bist. Alle verstehen, glaube ich, ab Sekunde 1. Es geht hier nicht darum, wer den kleineren Schnippi hat, weil das gewinne ich sowieso, sondern es geht darum, dass alle am Ende des Tages heil nach Hause kommen und vor allem Spaß haben. Dass alle einfach eine gute Zeit haben und da wird kein Druck gemacht auf jemanden, wie auch immer. Klar, wenn jetzt jemand die ganze Zeit sagt, er muss jetzt beim Hase mitfahren, kann aber irgendwie nicht 3 Meter geradeaus fahren, dann wird man halt schon sagen, hey, wechsel mal die Gruppe, dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal. Aber das hatte Nikolas eben auch ab Sekunde 1 super gut verkörpert, genauso wie alle anderen. Und was du angesprochen hast mit diesem Verkrampfen, ne, da wird ja auch wieder deutlich, du hast es ja jetzt schon mal gemacht, du warst ja auch den Tag davor mit der Reise-Enduro unterwegs. Und trotzdem hat man dann natürlich erstmal wieder so eine Phase. Aber alle, glaube ich, können behaupten, Alter, erneut, was eine Lernkurve. Also wie steil die nach oben geht, wie du die Kontrolle über dieses Motorrad einfach zunehmend lernst, wie du lockerer wirst, ja, wie du merkst, wie sich so dein Körper darauf einstellt. Das finde ich jedes Mal bei diesem Enduro-Fahren wieder so, so geil. Es macht so Bock. Und dann hatten wir halt eben noch dieses Traumwetter. Wollen wir weiter über einzelne Details sprechen oder wollen wir jetzt das große Horrorszenario auflösen, den großen Crash? die,
der ja eigentlich nur ein kleiner Umfaller war, muss man dazu sagen. Es war ja gar kein großer Crash, ne? Die Folgen waren fatal, aber die Situation an und für sich, wenn wir uns jetzt, ne, weil du es gerade von den Details hast, ne, wenn man überlegt, was wir halt auf dem Weg da alles hingemacht haben, wo wir uns abgekämpft haben, ne, Skipiste hochgefahren, ne, Buckelpiste des Todes, hoch, runter und alles, was du dir in Anführungsstrichen auf so einem Medium-Niveau mehr oder minder wünschen kannst, ne, und halt auch Adrenalin des Todes, ne, und dann machen wir eine kurze Pause und fahren einen, was, wie würde man das beschreiben, wie so ein Hohlweg, kann man sagen, runter, ne, so ein ausgewaschener Hohlweg, weiß ich, vielleicht 2 Meter breit, kommt das hin? 90 Zentimeter hoch?
Ich würde gar nicht mal sagen, also es war so, für alle, die nicht wissen, was ein Hohlweg ist, weil ich wüsste ja jetzt gar nicht, ich würde sagen, es ist das klassische V, so nenne ich's. Also es war irgendwie eine schmale Spur. Ich würde nicht sagen, dass sie 2 Meter breit war. Ich würde sagen, eher so 1 Meter. Also da.
Nein, das war breiter. Das war wirklich, also das täuscht so, ne? Ich glaube, der Rand war so 80, 90 Zentimeter hoch. Ich weiß noch, dass ich dann da stand. Ich konnte nicht mit, auf einem Bein konnte ich mich nicht alleine hochstemmen. Weil du halt so ein bisschen diese, ich sag mal, V-U-Form hattest, ne? Und die Rinne war aber relativ breit, ne? Also vielleicht keine 2, aber 1,50 Meter. Ja, es war. Ja, also 1,50 Meter bis 2 Meter.
Jetzt Haarspalterei. Schon, ne? Also
weil ich, na, ich, nur damit man sich's vorstellen kann, so, ne? Weil ich lag ja dann irgendwann so gegen die Wand gelehnt. Armin stand neben mir mit seinem Motorrad. Da war noch Platz dafür, ne? Und wenn du nur 1 Meter oder 1,50 Meter breit hast, geht das nicht, so, ne?
Fair enough. Aber es ging an der Seite auf jeden Fall ziemlich weit hoch. Also nicht auch nur 80, 90 Zentimeter, weil wenn du unten in dieser Rinne drin standest, war der Rand sozusagen schulterhoch. Ich musste da schon hochklettern, als ich dann Äste gesammelt habe. Warum ich Äste gesammelt habe, dazu vielleicht gleich mehr.
Ja. Also da war dann hier so noch zusätzlich ausgewaschen und was man halt dazu sagen muss, diese Rinne war halt einfach sacksteil. Also es war ja so, dass wir dann nach diesem Zwischenfall gesagt haben, okay, wir können da nicht runterlaufen, das geht nicht so, ne? Da kannst du niemanden irgendwie runterbuxieren und jetzt zum Ursprung der Geschichte vielmehr, ne, wir fahren in diese Rinne rein, wir sind gar nicht so weit gefahren und mir ist, weil es so super rutschig und glitschig war, immer mal wieder, auch während der Fahrt, ne, das Vorderrad zu leicht eingeklappt und ich bin quasi, so wie es Jan beschrieben hat, gegen eine der Seiten gefallen und zwar gegen die rechte und weil das so relativ steil nach unten ging, ist das Motorrad natürlich durch die Gravitation, ne, obwohl die Kupplung gezogen war, noch ein Stück nach unten gerutscht und ich hing dann quasi mehr oder minder so halb mit dem Körper an der Wand und habe mir dabei den Fuß nach hinten verdreht. Und dann ist das Motorrad also noch so leicht draufgeklappt. So, ne? Und das war aber, ich weiß nicht, bei Schrittgeschwindigkeit? Ich weiß nicht, ob wir,
also sowas in dem Dreh. Bisschen schneller schon, langsam. Aber auf jeden Fall sehr, sehr langsam, weil es halt eben so rutschig war und man eben darauf gewappnet sein muss, dass genau sowas passiert, weil das ist ein ganz klassisches Ding, das Motorrad rutscht halt zur Seite, das kann dir immer im Vordermann passieren, da ist er einfach ein bisschen langsam unterwegs, weil du halt dann nicht sofort anhalten kannst, ne, weil selbst wenn du Vollgas bremst, das Motorrad, das halt immer noch durch die Schwerkraft sehr stark nach unten gezogen wird. Das heißt, ja, vielleicht war es nicht Schrittgeschwindigkeit, klein bisschen schneller, aber von hinten war es auch maximal unspektakulär, ne, also ich war 2 hinter dir, also du bist gefahren, hinter dir Armin, dann ich, hinter mir niemand mehr. Und sehe einfach nur, oh, jetzt kommt er so ein bisschen rüber, ah, es rutscht so ein bisschen, Vorderrad klappt ein. Und sehe dich dann da, ja, du saßt ja auch so ein bisschen, also warst mit dem Knie auch auf dem Boden und saßt dann ja eigentlich mehr oder weniger da. Und ich höre halt irgendwie einfach nur so leicht, oh fuck, hilf mir mal. So, das ist ganz schnell. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt sagt, oh fuck, hilf mir mal. Und dann habe ich auch noch gar nichts gedacht, nichts Schlimmes so. Ich dachte einfach nur, ey, auf der rechten Seite ist der Auspuff, nicht, dass der Auspuff irgendwie auf ihn drauf liegt. Du warst einfach in einer Position, wo du dich selbst nicht befreien konntest. Das kennt man irgendwie, mir ist es am Tag dann irgendwie am nächsten Tag auch noch passiert. Das Motorrad ist auf die Seite gefallen, mein Oberschenkel war dazwischen drin an so einer Kante. Ich hab's erstmal nicht hochbekommen, ich hab mich dann aber ausbuddeln können. Klingt total dumm, aber ich hab unter meinem Oberschenkel so ein bisschen gebuddelt und konnte es dann rausziehen. Aber dann dachte ich so, ja, okay, scheiße, helfe ich ihm kurz. Schmeiß Motorrad zur Seite, weil für mich war wirklich nur dieser Gedanke, okay, Auspuff ist da, nicht, dass der sich da jetzt gerade verbrennt. Schmeiß mein Motorrad einfach zur Seite, lauf hoch und dann war deine erste Aussage, scheiß es durch.
Genau, also ich hab gesagt, ich hab mir irgendwas gebrochen, weil ich das halt sofort gemerkt habe, dass, also muss man ja natürlich auch dazu sagen, ne? Man hat ja diese Schutzkleidung an. Es war ja an dem Tag auch, keine Ahnung, weiß ich, bin ich vorher einmal zur Seite, glaube ich, gestürzt und dann bin ich ja auch mal in die Rinne gekommen und dann bei weiß nicht, was sind wir da gefahren, 30, 40 oder sowas, ne? Mal links ins Gemüse abgebogen, dargestützt, was ja einfach total unspektakulär war, weil du ja quasi, ne, du hast deine Ellenbogenprotektoren, du hast deinen Brustrückenpanzer, du hast quasi die Knieprotektoren und du hast diese riesigen fetten Stiefel an, so, ne? Das ist ja quasi, okay, ich überschlag mich, Krönchen richten in der Regel und dann setzt du dich drauf und fährst in Anführungsstrichen weiter, ne? Klopfst vielleicht irgendwie einen Handschoner irgendwie noch gerade. Und diesen Stiefel hatte ich natürlich in dieser Situation auch an. Ich habe halt aber gemerkt, okay, Fuß ist irgendwie verdreht. Das Verdrehen an sich war nicht das große Problem, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist im Gelenk lose. So, ne? Das war mir sofort klar. Und dann habe ich erst gesagt, okay, das Motorrad liegt drauf, vielleicht fühlt sich das deswegen so komisch an. Und als dann du und Armin das Moped aber runtergenommen haben, gemerkt, okay, das verändert sich nicht, da ist irgendwas kaputt. So, ne? Das war sofort klar, auch wenn der Schmerz nicht schlimm war. So, ne? Also es war. Klar, du bist natürlich in der Situation eh massiv unter Adrenalin und so, ne? Da merkst du das eh nicht ganz so arg. Aber es war okay, da ist irgendwas, ne? Und ich kann mich auf keinen Fall oder ich möchte dieses Bein jetzt nicht mehr belasten, weil ich merke, da bewegt sich irgendwas drin, ne? Das ist nicht mehr alles an Ort und Stelle da, wo es hingehört. So, und dann ging ja auch quasi deine Astsucherei los und dann auch die Überlegung, na, wir waren ja quasi sprichwörtlich am Arsch der Heide, mitten, also wir sind ja quasi den Skihang hochgefahren, dann so ein. Waren quasi mehr oder minder so, ich denke mal, in einem der höchsten Bereiche der Ecke, in der wir da unterwegs gewesen sind, vorher schon ein Stück bergab und dann aber immer noch relativ weit oben im Wald und mussten ja quasi diese Rinne noch runter. Ne? Jan hat es gerade beschrieben, links und rechts konntest du, ich bin nicht diese Rinne hochgekommen, sodass man sagen könnte, man läuft halt irgendwie durch den Wald oder sowas. Ne? Dann ist ja eh hier gefühlt Dschungel, ne? Also alles Bäume kreuz und quer, große, kleine, so, das ist ja auch kein angenehmes Laufen. Und die Rinne war halt einfach so steil und so ausgewaschen, da war an Runterlaufen nicht zu denken. Und da war Jans Idee, okay, wir schienen erstmal das Bein. Und zweite Variante, wir suchen irgendwas, dass du runterrutschen kannst. So, ne? Dass wir quasi, ne, weil es war ja alles super klitschig, super nass, deswegen kam es ja auch zu diesem Sturz. Und aber das wäre nicht gegangen und wir haben dann noch überlegt und dann kam ja quasi der Harry mit einem Affenzahn und in Profimanier diese Rinne hochgeballert mit seiner Enduro, ne? Man hat ihn ja quasi wie er sich da hochackert, ne? Denk, oh mein Gott, wie schnell ist er eigentlich, ne? Wenn der jetzt ums Eck kommt und hier bei uns auffährt, überfährt uns halt erstmal, ne? Und er war dann halt aber auch ganz schnell für ihn klar, nee, wir können hier machen, was wir wollen, aber wir kriegen den nicht weg. Du musst fahren. So, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit, als wieder raus aufs Moped und die Rinne runter. Und dann noch ein paar Kilometer durch den Wald fahren, um dann quasi an den Abholplatz zu kommen. So, ne?
Also das war.
Und Jan aber natürlich den.
Ja, ich muss sagen, ich habe halt zuerst gedacht, so, wow, fuck, wenn er jetzt nochmal draufhält. Wir haben ja auch am Anfang gesagt, so, ey, schauen wir uns das Bein an. Und dann haben wir beide gesagt, so, nee, im Schuh ist es jetzt gerade fixiert. Das sieht jetzt nicht nach einer Fehlstellung krass aus. Lassen wir es so. Deswegen habe ich dann ja auch noch die Stöcke gesucht, weil ich halt wirklich dachte, okay, fette Äste drumrum machen. Ich habe dann schon überlegt, okay, ich habe zwar irgendwie eine Mullbinde dabei, also ein Erste-Hilfe-Paket dabei, die reicht aber nicht. Okay, ich nehme mein Trikot, ziehe das aus und binde es dann da ums Bein fest, ziehe damit die Äste richtig fest, so richtig MacGyver-mäßig sowas, ne? Und du hast aber auch gemerkt, Harry kam dann da hochgefahren und du hast in seinen Augen gesehen so, warum hier, was machen Sachen so? Nach dem Motto, ne? Also er fand's, du hast ihm im Gesicht abgesehen, dass er das maximal scheiße fand, dass dir das jetzt hier passiert ist, so. Ich habe dann auch so gemeint, ja, ey, lass den jetzt nicht Motorrad fahren, wenn der nochmal drauf fällt, der hat ja keine Stabilität und so weiter. Und er sollte aber am Ende recht behalten. Also, es ist, gäbe keine Möglichkeit, dass da irgendwie der Pickup hochkommt, immer normalerweise so ein Pickup, mit dem sie Leute irgendwie auch einsammeln können, auch aus wilderen Gebieten, aber keine Chance, dass du runterkommst. Irgendwie an den Hubschrauber der Luftrettung musst du ja irgendwie überhaupt nicht denken in Bosnien. Und als ich da meinte, so, naja, gut, dann müssen wir ihm da halt vielleicht unter die Schultern nehmen und so runtertragen, sagt er, oh, Motorrad? Sag ich, ja, das hole ich dann wieder. Dann sagt er so, nee, das holst du nicht wieder. Und er hatte einfach recht, es war so krank viele Höhenmeter, da hätte ich eine Wanderung draus gemacht, so. Und dann hast du dich ja tatsächlich da drauf gesetzt. Alter, war das wild. Ich weiß gar nicht, wie du dich da drin gefühlt hast, vielleicht erstmal von meiner Perspektive. Ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, so, ey, jetzt fall nicht auf die rechte Seite, so, an manchen Stellen. Bin ich dann ja immer schnell abgesprungen von meinem Motorrad, bin neben dir hergelaufen und glaube, wenn er jetzt nach rechts kippt, dann schubse ich den Vollgas einfach wieder nach links, dass er da nicht drauf fällt, so. Manchmal muss ich dazu sagen, hätte ich mir gewünscht, dass du da, ich weiß, du warst bei dir, ist auch völlig okay, aber ein bisschen Rücksicht auf mich nimmst, weil ich war da am Hasseln. Ich bin immer abgesprungen, hingerannt, stand da so in voller Alarmbereitschaft, so. Dann haben wir diese kritische Stelle überwunden, du bist einfach weitergerollt und dann musste ich aber wieder berghoch rennen, mein Moped holen und schnell wieder hinterher, damit ich auf einer Höhe bin, weil du natürlich gesagt hast, ey, ich halte jetzt hier nicht an, ich roll da irgendwie so runter. Hätte ich mir aber manchmal gewünscht. Wie war denn die Situation für dich?
Ja, ich habe natürlich Jan gesehen, wie er da wie ein aufgescheuchtes Huhn nebenher gesprungen ist, muss man tatsächlich sagen, großen Respekt dafür und auch vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und für diese Abfahrt war natürlich, also es war natürlich bis unten in dieser Rinne einfach sacksteil. Fluch und Segen zugleich, also Fluch, weil dadurch der Unfall passiert ist, Segen auf der anderen Seite war diese Rinnenform, ne? Weil ich dann mehr oder minder mit dem Fuß auf der, also es war ja der rechte Fuß, den es getroffen hat, und mit dem rechten Fuß auf der Fußraste mehr oder minder mich auf das Motorrad setzen konnte und dann quasi mit der Bremse und dem linken Fuß mich immer an der anderen Wand so ein bisschen entlang hangeln und entlang tasten. So dass ich mich da eigentlich relativ sicher gefühlt habe. Aber ich bin natürlich da wirklich so in Pupsgeschwindigkeit, ne? Also wirklich Schrittchen für Schrittchen, also quasi mit dem linken Fuß mitlaufen, dieses erste super steile Stück gefahren. Und deswegen habe ich mir auch wegen dieser Fahrerei jetzt gar nicht so große Gedanken gemacht, weil ich ja in dieser Art und Weise, wie ich da unterwegs war, so unendlich langsam gewesen bin. Und ich habe dann auch immer nur gedacht, also Jan war natürlich bemüht, er ist ja auch quasi ob seiner Profession als Rettungsassistent da natürlich immer völlig into. Aber ich habe gedacht, ja, ist gut jetzt so, ne? Du musst jetzt hier nicht nebenher laufen. Das, im Moment geht das ja in Anführungsstrichen ganz gut. Und habe dann natürlich auch, ne, nächster Punkt, ich war natürlich hochfokussiert und maximal mit mir selbst beschäftigt, ne? Weil ich halt auch die ganze Zeit gedacht habe, ich darf nicht auf die rechte Seite stürzen, so, ne?
Ja.
Es ist super cool, dass Jan jetzt hier rechts ist, so, ne? Aber da will ich eh nicht hin, so, ne? Ich lehne mich immer nach links. Links ist mein Anker, so, ne? Das ist okay, so, ne? Und dann gab es ja dann noch so dieses ein oder andere Hindernis, wo halt dann irgendwelche Baumstämme oder also Baumstänge so, weiß nicht, 15, 20 Zentimeter im Durchmesser mehr oder minder in diese Rinne lagen, ne? Und dann noch so das ein bisschen schwieriger gemacht haben und da dann durchgekämpft und dann sind wir ja quasi unten angekommen, da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft und dann meint Harry, ah nee, das ist noch nicht so, jetzt musst du richtig fahren, so, ne, da war dann halt, er meint, er fährt vorne weg und dann sind wir ja dann noch einige Kilometer weitergefahren, so diese Waldwege und Enduro-Runde, um quasi zu diesem Abholpunkt zu kommen. Teilweise auch ziemlich steil und was bei mir das Problem war, weil mein rechtes Fußgelenk war ja nicht einsatzfähig, das heißt, ich konnte halt rechts nicht bremsen und als wir zu diesem Abholpunkt dann runtergekommen sind, das war ja, wie gesagt, wir waren ja sehr hoch, war ja durchgehend ultra steil, war meine Bremse halt einfach, also die Vorderradbremse, die ich ja quasi konsequent nutzen und ziehen musste, die war halt einfach komplett, hat gekocht, so, ne? Ich konnte der Hebel war komplett weich, das war nicht so, dass der Druckpunkt gewandert ist, so, sondern es hat wirklich on point bis dahin gereicht, wo wir da gefahren sind, sonst wäre halt einfach keine Bremskraft mehr da gewesen, so, ne? Ja, und dann haben wir da angehalten und dann kam dann Albert, der hatte dann auch immer gesagt, warum seid ihr nicht weitergefahren? Von dort aus hättest du auch quasi komplett noch nach Hause fahren können. Hat er ja in Anführungsstrichen auch recht gehabt, aber ich wusste ja natürlich nicht, oder wir wussten ja nicht, wo wir sind und haben dann natürlich die Gelegenheit genutzt und weiß nicht, wie lange stand man da? Halbe Stunde bestimmt, ne? Bis dann der Jeep kam. Vielleicht sogar länger. Dreiviertel Stunde bestimmt. So, ne? Und dann kam der Pickup und hat das Moped versorgt, mich eingeladen und da ging es dann mit Amir zurück nach Gorni Vakuf, um dort an der Homebase quasi mich auszuladen und dann Versorgung zu machen. Und Jan ist dann mit dem Moped noch hinterhergefahren. Und hat dann wieder seine Skills ausgeholt und hat mich dann bei einem ersten Bierchen, das wir uns dann auf den Schock in Anführungsstrichen gegönnt haben, in Anführungsstrichen haben wir Schuhe ausgezogen, erst untersucht. Und da war ja dann für mich noch, okay, alles halb so wild, weil Jan meint, hier, Ei auf der rechten Seite, sieht aus wie eine typische Bänderrissverletzung. So, in 5 Tagen ist das wieder okay, so, ne? Ja, war es dann leider doch nicht ganz.
Ja, wobei man dazu sagen muss, eine Sache habe ich dann schon, das kam mir dann so im Nachhinein so ein bisschen. Sollte man auch nicht zu lange drüber nachdenken, ne? Weil ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Jungs da wirklich eine intensivere Erste-Hilfe-Ausbildung haben und sich wirklich Gedanken machen, was passiert denn eigentlich, wenn? Also, der Gedanke war halt, ja, wie kriegen wir das Moped denn zurück? Da dachte ich mir so, ey, scheiß doch mal gerade aufs Moped so ein bisschen, das kriegen wir schon irgendwie runter. Aber danach hat die Kette ja ganz hervorragend funktioniert. Kaum war es ja dort, dann haben wir gesagt, ey, lass aber trotzdem mal irgendwie röntgen. Und es ging ja irgendwie gefühlt in 3 Minuten. Ab in den Transporter.
Ich bin kurz hochgegangen. Warte, ganz kurz. Das muss man einfach unbedingt erzählen, so, oder? Wie das halt in Anführungsstrichen gelaufen ist, ne? Weil das war ja für mich die faszinierendste medizinische Erfahrung, die ich so in diesem Rahmen jemals gemacht habe, ne? Weil du weißt ja, okay, keine Ahnung, Notaufnahme in Deutschland, da sitzt dann. also diesen Teil habe ich ja dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland, das ist ja auch noch ein Teil der, spannender Teil der Geschichte, habe ich das ja dann auch noch durch. Auf jeden Fall sitzen wir dann da und Ivan, der am ersten Tag quasi als Tourguide mit war, war am zweiten Tag als Werkstattmeister unterwegs und hat Mopedpflege in Anführungsstrichen betrieben und kam dann halt und meinte, was ist los? So, ja, kaputt, müssen wir röntgen? Ah, jo, kein Problem, kriegen wir hin, so, ne? Und meinte, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken. Da sind wir quasi rein ins Hotel, saßen am Tresen und Ivan hat sich dann quasi um die Organisation gekümmert und es war dann, weiß nicht, ich glaube, es hat keine 20 Minuten gedauert, ne? Da war Ivan wieder vor der Tür, hat mich eingeladen. Wir sind in diese Ambulanzstation vom Ort gefahren. Ich bin quasi direkt vors Röntgen gefahren worden, also vor diesen Röntgenraum, bin da reingelaufen. So, dann habe ich mich mehr oder minder direkt hingelegt, war auch so ein bisschen, hat wirklich so einen osteuropäischen Charme gehabt, ne? Also so die gesamte Infrastruktur sah also ein bisschen in die Tage oder in die Jahre gekommen aus, ne? Standen irgendwelche Putzmittel noch in diesem Röntgenraum rum. Und dann haben die mich geröntgt. Dann hat Ivan, der war natürlich die ganze Zeit dabei, ne? Also ist ja klar, brauchst ja keine Patientengeheimhaltung oder sonst irgendwas, ne? Hat quasi das Bild vom Röntgen abfotografiert, hat es zum Orthopäden nach Bourgogne geschickt, das quasi, weiß ich, sind so 30 Kilometer weit weg ist das, glaube ich, ne? Der Orthopäde hat es angeguckt und meinte, ja, ist gebrochen, also gebrochen war offensichtlich. Kann man eingipsen, also er wird es eingipsen, aber auf eigene Verantwortung kann man auch Verband drum machen und kann man nach Hause fahren. Na, ich sagte, okay, wenn das so ist, dann machen wir das so, ne? Und zwischen diesem, okay, ich komme in Anführungsstrichen da an und wir müssen das röntgen, bis wir sitzen wieder beim Kaffee im Hotel, also in dieser Kaffeebar vom Hotel, sind, weiß nicht, 25 Minuten vergangen, so, ne? Und ja, da war maximal quasi alles geklärt. So, da war maximal alles geklärt, ne? Da war ja quasi die Bilder von Ivan an Albert geschickt, Albert hat es an Orthopäden geschickt, der Orthopäde hat quasi Albert dann Bescheid gegeben, Albert hat mich angerufen und ich wusste, okay, Bein ist jetzt gebrochen, ist nicht so hardcore kompliziert und wird alles. Ja, okay, und dann war erstmal in Anführungsstrichen die Sache so ein bisschen Gas rausgenommen und entspannt, ne, muss man ganz klar sagen.
Ja, und dann war ja irgendwie auch klar, relativ schnell, jo, du fährst nach Hause. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Leute sagen, wie kann man nur und so, jeder, der Motorrad fährt, weiß ja, wie es läuft so. Wenn es der rechte Fuß ist und du hast keine Schmerzen und der Arzt sagt, hey, ist stabil irgendwie, kein Knochen steht raus und so, den Fuß mal auf die Fußraste setzen, easy, das geht. Die große Frage ist aber natürlich, wie geht's dann irgendwie weiter? Weil du musstest ja potenziell irgendwie auch dann trotzdem nochmal rumlaufen. Ist ja nicht so, dass du bis in dein Wohnzimmer reinfahren kannst. Und da auch erstmal wieder ganz großes Kino von der ganzen Community, alle, die da waren. Super supportive. Hey, wir können Sachen von dir mitnehmen. Hey, Martin hat sogar gesagt, er fährt am Abend noch nach Hause. Und begleitet dich quasi nach Ljubljana, wo das erste Ziel war, zur Übernachtung und trägt dir den Scheiß da irgendwie hin und sowas, ne? Also erstmal da auch großen Dank und großen Respekt an alle. Das finde ich halt irgendwie immer geil, wie da die Leute dann irgendwie auch zusammenhalten. Und dann vielleicht auch der eigene Fahrspaß im Hintergrund steht, so wie bei mir, der dann einfach ja nur anderthalb Stunden an dem ersten Tag gefahren ist, weil er dann Michel hospitiert hat. Ja, das ist super. Aber egal.
Vielen Dank. Ja. Also hab ich vorhin schon gesagt, so, ne? Also großer Respekt dafür. Aber ne, ich meine, das ist ja für dich eine Herzensangelegenheit. Erstens natürlich wegen mir, zweitens wegen deiner doch sehr empathischen und humanistischen Art, ne? Das hat dir ja quasi fast genauso viel Spaß gemacht, wie selber ein Motorrad zu fahren. Und du wusstest ja auch, so ein bisschen Ruhe ist nicht verkehrt. Es sind ja noch ein paar Tage. Also war ja, und wir haben eine tolle Geschichte hier im Podcast zu erzählen. Das kommt ja auch noch
in den Topf. Total. Und die Geschichte ist damit ja noch nicht am Ende, weil du hast dich dann ja aufs Moped gesetzt. Am nächsten Morgen, also nach dem Bier und den trotz der zwei Kaffees, ist ja immer so eine Führerscheinfrage, oder? Was hilft gegen Alkohol? Schlafen, Kaffee trinken, kalt duschen. Du hast zumindest das Kaffee-Game versucht, hast dann aber auch eingesehen, okay, an dem Tag fährst du kein Motorrad mehr.
Ja, Moment, du meinst am Unfalltag selber, klar. Nee, da
war ja genau
nichts zu machen. So, ne? Bin am nächsten Morgen, nüchtern. Ne? Also.
Ja, genau, das sowieso, aber auch da erstmal noch, bist du ja noch an dem Umkleideplatz rumgetigert, hast noch mit Leuten dich verabschiedet, Fotos gemacht und so weiter und bist dann, wann realistischerweise, um 10.30 Uhr losgefahren oder so. Ich bin dann Enduro fahren gegangen, war nochmal super geiler Tag auch da nochmal kurz, um aufs Fahren zu kommen, ne? Einfach nur, wie das so funktioniert. Wir standen dann an einem Hang, da ist Nikolas irgendwie hochgefahren, auf halber Strecke ist irgendwie die Zündkerze verreckt irgendwie, Carsten ist dann hinterher, hat da rumgedoktert und du hast aber auch gemerkt, der Hang ist relativ schwer und ist dann immer krass, wenn du unten stehst und siehst, boah, fuck, da geht's ganz schön steil hoch, da sind ganz schön viele Dinger, dann wächst halt in dir immer mehr der Gedanke, warum es vielleicht nicht funktioniert. Der gar nicht entsteht, wenn du halt einfach losfährst. Also wenn du hinterher fährst hinter allen anderen und du siehst, die fahren da hoch, dann hast du den Gedanken nicht. Wenn du aber da unten stehst und hochguckst, scheiße. Und da war zum Beispiel auch Armin so, oh fuck, nee, und er fühlt's gar nicht und er glaubt, er fährt nach der Mittagspause nach Hause. Und sag ich, Armin, stell mir nicht so an, wir ballern da jetzt hoch, wird geil, mega gut, du reißt das ab und so. Was ist passiert? Er hat's abgerissen, mich hat's auf die Seite gelegt. Aber dann war natürlich auch der Effekt wieder so, ja, war voll geil, er fährt auf jeden Fall den ganzen Tag durch, mega gut, richtig geil und so. Zurück zum Wesentlichen, du bist also dann frühestens um 10.30 Uhr losgekommen. Ich hatte dann irgendwie mal zwischendrin so gefragt, hey, wie schaut's aus und so. Und ich glaube, dann habe ich einmal so ein Update um 16 Uhr bekommen. Ja, ja, passt, easy, easy. Und dann, ich glaube, um 21 Uhr, ja, ich bin zwar an der Tankstelle, dann kam noch irgendwie eine sehr unleserliche Nachricht. Die wurde wieder rumgefolgt von, Mist, hat mir den Kaffee übers Handy geschüttet. Und dann kam die Info, ich fahr durch. So, und ich sitze da so, denk mir einfach, okay, alles klar, was geht bei ihm so? Und dann hast du es tatsächlich durchgezogen. Wie lange bist du gefahren? 16 Stunden oder 15 oder was? Was ging da bei dir? Irgendwie Drogen genommen oder Schmerzmittel, also, die dich da high gemacht haben?
Also ich, nee, Schmerzmittel, weiß gar nicht, hatte ich Schmerzmittel genommen? Ich glaube, ich hatte gar keine Schmerzmittel genommen.
Eine Ibo hast du genommen?
Nee, also habe ich.
Eine schöne Fühle.
Wann habe ich die genommen? Weißt du es noch? Weil ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich gestehen. Egal, auf jeden
ich
Fall.
Glaub, ich
In der Nacht habe ich eine genommen, damit ich schlafen kann. So war das. Aber ich glaube, an dem Morgen habe ich dann keine Tabletten mehr genommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Völlig Wurst so. Ne? Auf jeden Fall halt dann gedacht, okay, 10.20 Uhr, weiß ich noch, habe ich die Story gemacht, geht's los und bin dann halt losgefahren. Und eigentlich war ja der Plan so, naja, ich fahre halt irgendwie bis Ljubljana und dann ist es so, naja, nicht ganz halbe Strecke, aber so diese Richtung. Und dann fahre ich am nächsten Tag nach Hause. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss ja laufen, ne? Und wenn ich jetzt mein Motorrad irgendwo in Ljubljana abstelle, Ljubljana ist ja die Innenstadt relativ verkehrsarm geregelt, also viele Bereiche sind quasi verkehrsberuhigt, du kannst da jetzt nicht überall hinfahren und ich hätte ja quasi auch alles vom Motorrad abmachen müssen und dann immer irgendwo hintragen, ne? Also mein Gepäck und sowas, ne? Und da ich dachte, das ist eigentlich keine gute Idee. Und dann habe ich so, dann wuchs so der Gedanke in mir, es geht eigentlich relativ gut, ne? Während dem Fahren habe ich überhaupt gar keine Probleme. Ich habe dann halt auch probiert, das muss man ja auch dazu sagen, ich konnte ja, wenn ich richtig stand, mein Bein komplett belasten, also ich konnte mich auf beide Beine stellen, ohne dass ich Schmerzen hatte, ohne dass ich irgendwas gemerkt habe, so, ne? Das habe ich dann halt auch unterwegs probiert und habe dann gedacht, okay, keine Ahnung, ich stehe auch mal auf, okay, geht, so, ne? Einzige Herausforderung war natürlich dann, du musst natürlich tanken und du musst halt immer wieder mal anhalten, um Vignetten zu kaufen. Ne? Ich dachte, na, das probiere ich so beim ersten Mal und habe getankt das erste Mal in Jaice, das ist noch gar nicht so weit weg, von dem eigentlichen Enduro Spirit Homebase und da ich dachte, okay, jetzt versuchen wir das, ne? Und ja, es lief dann eigentlich so ganz gut und bin gefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Irgendwann war dann klar, okay, es macht einfach durchaus Sinn, durchzufahren. Ich versuche das so, ne? Das habe ich gedacht bis nach Zagreb, weil da habe ich dir, glaube ich, geschrieben, da war ich in Zagreb, das ist ja noch in Kroatien, da bin ich ja noch gar nicht so weit gekommen, weil der erste Teil durch Bosnien, der ist noch relativ lange Landstraße, ne? Du fährst quasi bis Banja Luka, dann fährst du ein Stück Autobahn, dann fährst du quasi über wieder runter von der Autobahn, fährst wieder über die natürliche Grenze, fährst dann ewig lang noch Landstraße, dann auch in Kroatien, bevor du dann wieder quasi Richtung Zagreb auf die Autobahn kommst, so, ne? Und ich wusste, okay, ich muss halt auch irgendwas essen. Ich habe zwar morgens gefrühstückt, aber irgendwie brauche ich Nahrung, ne? Und dann habe ich gedacht, gut, ich muss in Zagreb tanken, suche mir McDonald's, bin der McDonald's quasi bis direkt von Hof gefahren und habe geguckt und habe gedacht, boah, es ist jetzt kurz nach vier. So, und es sind halt trotzdem immer noch, weiß nicht, 800 Kilometer oder was, ne? Es ist einfach noch sauweit, ob das sich ausgeht, ne? Und bin dann aber losgefahren und ab dann ist es ja mehr oder minder fast komplett Autobahn gewesen. Bin ja von Zagreb nach Maribor in Slowenien, dann über Graz, Österreich quasi, Wels Richtung Schreding in Grenzübergang, Schärding heißt es, Grenzübergang da bei Passau und dann quasi so nach Deutschland rein und dann ist ja quasi mehr oder minder fast alles Autobahn. Und bin da auch sehr gut durchgekommen, hatte relativ wenig Verkehr, gab keinen Stau und sowas. Also, das war von daher okay. Und das Einzige, was ich halt immer wieder gedacht habe, okay, guck, dass du halt irgendwie Kalorien zu dir nimmst, ne, und dass du halt ab und zu einen Kaffee trinkst. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe zweimal angehalten, um Kaffee zu trinken, weil, ne, jeder Schritt, das Laufen war jetzt natürlich nicht so prickelnd. Und bin dann tatsächlich es waren genau 1234 Kilometer am Stück durchgefahren, 14,5 Stunden hat es mich gedauert mit 5-mal tanken und ich glaube, ich habe dreimal angehalten, um Vignetten zu kaufen, also Autobahnmaut zähle ich jetzt mal nicht, weil da hält es ja quasi direkt an Dings an, aber in Österreich und Slowenien und da war noch irgendwie eine Mautstation Und jetzt kommt der Oberhammer, so, ne? Und ich habe natürlich parallel auch immer mit meiner Freundin kommuniziert, ne? Hab gemeint, ey, so, bin unterwegs, ich fahr durch, komm nach Hause. Sie so, ja, okay, alles klar, muss ich mir keine Sorgen machen, dies, das, ne? Und habe es tatsächlich geschafft, früher anzukommen, als es ursprünglich mal geplant war. Ich habe irgendwann gesagt, okay, ich bin um 1:30 da. Und war dann kurz nach 1 Uhr nachts, stand ich bei mir vor der Tür. Und ich war so glücklich, dass quasi die Fahrt vorbei war. An dieser Stelle, große Bemerkung, dickes Lob an die Sitzbank von der Vogue. Ich hätte es nicht gedacht, dass man über 1200 Kilometer an einem Tag sitzen fahren kann, ohne dass du große Probleme mit dem Hintern bekommst. Aber das hat wirklich super gut geklappt. Und ich bin da ja, wie gesagt, bei Passau über die Grenze gefahren, da parallel zum Bayerischen Wald. Und da war es halt teilweise auch arschkalt. Da hat es teilweise nur 6 Grad gehabt, ne? Es war immer so ein bisschen neblig, feucht überall reingezogen. Und ich bin ja in Turnschuhen gefahren, das ging ja nicht. Ich bin ja nicht in meinen Stiefel reingekommen. So, ne? Das heißt, ich hatte immer kalte Beine, aber dank der Sitzheizung und der Griffheizung an der Vogue war das aber dann auch gut zu überstehen. Und war dann aber, als ich angekommen bin, trotzdem komplett durchgefroren, war froh, dass ich zu Hause bin, gehe bei mir vor die Tür, klingel und es passiert nichts. Ich hatte meinen Schlüssel im Auto. Das Auto stand ja bei dir, so, ne? Und ich stand eine halbe Stunde vor der Tür, hab Sturm geklingelt, hab ununterbrochen angerufen und meine Freundin hat einfach, die hat mir eine halbe Stunde, bevor ich angekommen bin, hat sie mir noch geschrieben, ich soll sie anrufen, sie ist wach, so, ne? Sie kriegt das mit, sie macht dann auf, so, ne? Das war 0.27 Uhr, um 1.05 Uhr stehe ich vor der Tür und klingel, bis 1.35 Uhr habe ich durchgehend geklingelt. Und es ist halt einfach nichts passiert. So, und dann habe ich überlegt, fuck, was mache ich jetzt? So, ne? Kein Schlüssel, ich komme nirgends rein. So, ne? Es war arschkalt. Es hat angefangen zu regnen. Und ich denke, fuck, was mache ich jetzt? So, ne? Und dann ist mir eingefallen, ich bin mal bei mir bei der Arbeit gewesen am Sonntag. Und da hat irgendein Handwerker, hat da irgendwie was noch gearbeitet, musste am Wochenende was fertig machen. Und dessen kleiner Sohn war dabei. Und an meinem Büro, ne, da gibt es so eine Chip-Lösung. Ne? Da machst du quasi diesen Chip, hältst du an dieses Lesegerät und dann geht die Schiebetür auf. Und dieser kleine Junge hat mir aber einen Trick gezeigt, wie man die Schiebetür aufkriegt, ohne dass du einen Chip hast. Und das ist mir dann eingefallen vor der Tür. Sondern ich dachte, okay, jetzt setze ich mich wieder aufs Motorrad, bin zu mir in die Arbeit gefahren, also in dieses Bürogebäude, wo ich mein Büro gemietet habe, ne? Bin da quasi illegalerweise eingebrochen, bin zu mir in den 5. Stock gefahren, aber ich hatte natürlich keinen Schlüssel für mein Büro, weil der Schlüssel war ja im Auto, ne? Hab mich in den 5. Stock vor die Heizung gelegt, hab dort geschlafen bis morgens um 6:30 oder versucht zu schlafen, vielmehr.
Nein.
Und um 6:30 bin ich dann wieder aufgestanden, hab mich aufs Motorrad gesetzt und bin nach Hause gefahren. So, und dann habe ich geklingelt, dann ging die Tür auch auf, so, ne? Aber, also, bei der Freundin war es natürlich auch ultra arg, ne? Aber da war ich so sau. Alter, ich war so abgefuckt. Das kann man sich nicht vorstellen. Alter. Ne? Da war ich richtig genervt. So, und
Kurz mal, wie war die Reaktion deiner Freundin? Was war die erste?
Die erste kann ich ja gar nicht sagen, weil sie kam zur Tür rein, ich habe sie gar nicht beachtet. Also ich war in dem Moment einfach nur total, ich wollte und konnte halt da auf nichts reagieren, habe ich auf die Couch gelegt, habe geschlafen und dann war es, also, ne, die war ich natürlich am Boden zerstört, so, ne, es war halt einfach unendlich arg, logischerweise, ne, aber es war halt einfach so, ne? Es kann passieren, halt, ne, war gedacht, Handy war laut, ich meine, es hat ja auch alles, ich habe das Handy gehört, ne? Ich habe quasi die Klingel gehört, aber sie hat halt einfach so tief und fest geschlafen, dass sie es halt einfach nicht mitbekommen hat.
Katastrophe. Also, ist natürlich eine super bittere Story, mir war die gar nicht bekannt, wie krass, also manchmal hast du Scheiß am Fuß, wie Andi Brehme schon immer zu sagen pflegte. Ist natürlich bitter. Eine Sache möchte ich zur Verteidigung aber deiner Freundin sagen, weil es war ein ganz hervorragender Trip. Wir konnten jetzt wir sind schon über einer Stunde dabei, gar nicht alles erzählen, was da noch so alles passiert ist. Aber auch zwischen uns war es natürlich wunderschön, mit einer Ausnahme, nämlich auch die Nacht. Wenn der Michel sich so 4-5 Bierchen reingestellt hat, dann hatte er nämlich den Schlaf seiner Freundin. Und wer nicht den Schlaf seiner Freundin hatte, war ich, der nebendran lag und einfach nur dachte, wie kann man erstmal zum Einschlafen ein Abröcheln mit dem Kommentar, oh, ich weiß nicht, ich habe zu viel gegessen, irgendwie kommt mir das Essen auch die ganze Zeit hoch. Und dann sich auf die Seite legen und auf der Seite schnarchen. Ich habe schon viel erlebt, aber das wirklich noch nicht. Ich kenne es klassisch, die Leute liegen auf dem Rücken, ratzen ein und es macht. Aber der Michel hat es einfach in der Seitenlage gnadenlos durchgezogen. Also deswegen, ich glaube, die Situation deiner Freundin auch nachvollziehbar, dass du aber im ersten Moment natürlich abgefuckt warst. Genauso. Lass uns so ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben zwar noch viele Stories. Ich muss nämlich auch noch über meine Rückreise berichten, aber das machen wir einfach in der nächsten Folge. Grüße gehen auf jeden Fall auch raus und erstmal an alle, die dabei waren, die das Event auch wieder zu dem gemacht haben, was es war. Sensationell. Trotz der Verletzung von Michel hattest auch du eine gute Zeit, das können wir so sagen. Das Motorradfahren, geil. Bosnien, geil. Die Menschen, geil. Sowohl die Guides als auch die Leute, die wir dort wieder sonst kennengelernt haben. Alles einfach super offene, herzliche Menschen. Aber Grüße gehen eben auch raus an Jochen, der ein ähnliches Schicksal wie du hingelegt hast. Der ist auch ganz doof gestürzt, hat sich dabei die Hand gebrochen, ist aber stabil noch 2 Stunden damit weitergefahren, weil er die Gruppe nicht aufhalten wollte. Ich habe ihm in der Mittagspause gesagt, Junge, fahr nach Hause, deine Hand sieht scheiße aus. Ich weiß gar nicht, ob er dann den Pickup genommen hat oder ob er trotzdem noch mit dem Moped nach Hause gefahren ist. Hat sich dann bei den anderen Jungs ins Auto gesetzt, mittlerweile operiert, alles Gute. Ich habe ihm geschrieben, es scheint wieder alles super gut zu sein, sehr, sehr optimistisch. Also Grüße raus an alle die und am Ende vielleicht die Frage, die wir jetzt oft gestellt bekommen. Wie sieht's denn aus mit Endurofahren nächstes Jahr? Das wollen wir einmal kurz beantworten. Wird es mit uns in dieser Form so nicht geben? Ich würde sagen, nicht mehr. Mal sehen. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht. Grund ist einfach, ich war jetzt 3-mal da, du 2-mal da. Und für uns ist das einfach mit sehr, sehr viel Aufwand drumherum verbunden, den wir gerne machen. Aber nächstes Jahr wollen wir vielleicht nochmal über andere Tätigkeiten, Events, wie auch immer nachdenken. Wenn ihr trotzdem Lust habt, unter dem Gasgeflüster-Denkmantel nach Bosnien zu fahren und sagt, hey, ich bin aber alleine und ich würde gerne so ein bisschen Unterstützung haben in der Organisation, wie auch immer, oder vielleicht mit anderen Leuten fahren, denen es ähnlich geht, dann schreibt uns gerne, die Kanäle kennt ihr an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram. Wir laden euch herzlich gerne dazu ein, erstellen eine Gruppe innerhalb der WhatsApp Gasgeflüster Exclusive Community, weil es gibt viele, die jetzt auch unbedingt wieder dorthin gehen wollen und es ergibt ja durchaus Sinn, das dann zu arrangieren. Es ist immer ein super offener, bunter Haufen. Schreibt uns also gerne. Wir treten hier gerne in die Verantwortung, was die Organisationsermöglichungen angeht. Das heißt, Leute connecten in dieser WhatsApp-Community. Wir beantworten natürlich dort dann auch weiter Fragen. Was braucht ihr vielleicht zu der Vorbereitung? Wie auch immer. Aber wir werden jetzt keinen Termin mehr raussuchen, da vorab was reservieren beim Albert. Es gibt noch Plätze, die sind allerdings rar gesät. Es gibt noch einige Termine, in denen auch mehrere Leute noch Platz finden. Der Carsten und Nikolas haben sich schon angemeldet mit weiteren Personen. Wenn ihr da also Bock habt, schreibt uns gerne. Wir werden in irgendeiner Form sicherlich auch im nächsten Jahr irgendwelche spannenden Sachen machen. Gehen jetzt allmählich in die Planung. Stichwort Rennstrecken-Event steht wieder an. Ausfahrt habt ihr eh schon gehört und lassen uns bestimmt auch noch ein oder zwei andere Sachen einfallen. Das also als Antwort auf die Frage, was geht da als nächstes? Ihr werdet es auf jeden Fall auch immer erfahren im Gasgeflüster-Newsletter, um hier nochmal den Verweis zu machen. Michel, ich bin froh, dass du jetzt erstmal auch die OP gut überstanden hast. Es ist eine Weber-B-Fraktur, wurde einmal quasi wieder gerichtet. Genau. Du hast jetzt irgendwie 6 Wochen den Fuß noch ein bisschen stillhalten musst. So, also es hätte schlimmer kommen können. Du hast ja gesagt, 3 Sätze Krücken hast du eh schon zu Hause. Mit einem gebrochenen Fuß davongekommen, nicht ganz blauen Auge, aber so sitzen wir hier wieder. Zum Glück ist die Motorradsaison eh mehr oder weniger am Ende und wenn die Neuvorstellungen im nächsten Jahr anstehen, da bist du wieder fit und wirst mich wieder neidisch machen mit vielen Ausflügen in die südeuropäischen Regionen, um fröhlich Motorräder zu testen.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Ich hoffe, dass es nicht bis nächstes Jahr geht, sondern ich relativ schnell den Weg wieder zurück auf die Beine und aufs Motorrad finde. Also das steht natürlich an. Wir haben ja auch noch die ein oder andere Veranstaltung in diesem Jahr, die wir gerne wahrnehmen wollen. Stichwort Weihnachtsmarkt nochmal. Also Gasgeflüster Weihnachtsfeier am 6. Dezember. Hier nochmal ein Aufruf an dieser Stelle. Da möchte ich natürlich krückenfrei unterwegs sein, damit ich die Hände frei habe für Bier und die ganzen netten Leute, die um mich herum sind und das Besteck halt eventuell halten kann, was man auf dem Weihnachtsmarkt braucht. Wir werden es sehen. Also das ist auf jeden Fall das Minimalziel, das ich mir in Anführungsstrichen jetzt gesetzt habe. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, ne, die Rückfahrt, die war natürlich sehr, sehr lang. Ich habe aber vor allen Dingen auf diesem Weg durch Bosnien und Kroatien dann auch gedacht, wow, fuck, es ist einfach, also weil ich ja während der Fahrt auch keine Schmerzen hatte, ne, es ist richtig räudig, dass ich jetzt hier nicht den längeren Weg noch fahren kann und mir das eine oder andere noch mit angucken, weil es halt einfach landschaftlich so reizvoll ist, unabhängig von diesem, ich fahre da jetzt irgendwie hin, um mit dem Enduro-Moped durch den Wald zu schreddern, also quasi so eine Soft-Enduro, sondern es ist halt einfach immer eine Reise wert und ich mag die Ecke so gern. Ich mag das Essen dort, auch wenn es sehr fleischlastig ist, ne? Das muss man natürlich da mit in Kauf nehmen. Die Leute sind super nett, super hilfsbereit, super freundlich. Es ist ein ganz anderer Vibe und das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also auch an dieser Stelle von meiner Seite nochmal, wenn ihr in diese Richtung noch nicht unterwegs gewesen seid, nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit. Es wird natürlich auch 2 Videos geben zur Vogue und zur CF Moto. Da kriegt ihr noch ein paar Eindrücke mehr, wie sich das da unten verhält, wie das aussieht, wie man da fahren kann, wie die Strecken sind. Das kriegt ihr da alles in Bild und Ton und die Eindrücke zum Motorrädern dazu. Also da gibt es noch ein paar Informationen. Und ja, jetzt bin ich aber tatsächlich auch am Ende mit meinen Punkten für die heutige Folge und freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Nächste Woche, da müssen wir zwei gleich dann im Nachgang noch einen Termin vereinbaren. Und ihr könnt euch aber jetzt in Anführungsstrichen schon drauf freuen. Nächste Woche natürlich an gleicher Stelle wieder eine Folge Gasgeflüster. Und jetzt bleibt mir nur noch, Jan, mich bei dir nochmal zu bedanken für den Support vor Ort und für eine weitere, ja, gute Stunde Gasgeflüster Stammtisch-Talk.
Das gebe ich zurück. Euch da draußen alles Gute, schönen Winterstart und hoffentlich noch ein paar Kilometer auf Motorrädern. Wenn es das Wetter zulässt, lasst es euch gut gehen. Auf bald. Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, 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 hab. Yes, yo.
Mega geil. Sau anstrengend, aber fetzt richtig.
Ich bin mega traurig, war so wunderschön heute. Nochmal viel besser als gestern. Das Wetter war geil, es war wunderschön warm.
Mega geil, mega traumhaft. Toller Abschluss jetzt. Und ich war mir sicher nicht zum letzten Mal hier.
Ich bin ja kein alter Hase. Ich bin zwar alt, aber kein alter Hase. Und ich war das erste Mal dabei. Fand's genial. Leute gut, Stimmung gut, alles gut.
Wieder top. Dieses Mal ohne Schäden. So, dritter Tag ohne Schäden heimgekommen. Nee, Strecken waren cool, hat Spaß gemacht. Hat wieder gepasst.
Es war überragend, aber auch echt, also anstrengend. Ne?
Unglaublich. Geil. Sau cool.
Geile Leute, geile Strecke, geile Mopeds, ja. Gute Stimmung.
Und wir sind nächstes Jahr wieder hier.
Für jede Gruppe, leistungsmäßig.
Super, geil. Ich habe noch nie so viel Spaß auf dem Motorrad gehabt.